Deutschlandfunk Interview.
Damit sind wir wieder in Großbritannien. Gestern hat Charles seine erste Rede an die Nation gehalten, die wir im späteren Verlauf der Sendung noch einordnen werden. Jetzt geht es um die grüne Seite des neuen Königs. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für Umwelt, Natur und Klimaschutz. Und genau darüber habe ich aus Termingründen vor der Sendung mit Stefan Schulze-Hausmann gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Und diese Stiftung hat bereits 2008 den damaligen Prinzen Charles mit ihrem Nachhaltigkeitspreis geehrt. Jetzt wieder König. Und deshalb war meine erste Frage an Stefan Schulze-Hausmann: Bekommen die Briten jetzt einen König, der mal als Charles der Grüne in die Geschichtsbücher eingeht?
Das ist gar nicht ausgeschlossen. Er ist ja jemand, der sehr viel seine Meinung gesagt hat, was gar nicht selbstverständlich ist für das britische Königshaus, wenn ich das richtig beurteilen kann. Denn viele von den Royals folgen eher dem Protokoll und tun das, was von ihnen erwartet wird, sagen freundliche Worte. Und er war immer der Unbequeme. Und das zu einem Zeitpunkt, als die Welt noch gar nicht so viel über Nachhaltigkeit, über Biodiversität und solche Dinge gesprochen hat. So gesehen, wenn es ihm gelingt, etwas rüber zu retten von dem, was seine Herzensprojekte und seine Visionen sind, herüber zu retten in seine Regentschaft, dann gibt es einen grünen König.
Ihre Organisation hat ja den damaligen Prinzen Charles schon 2008 geehrt mit dem Nachhaltigkeitspreis. Warum? Weil er nicht nur redet, sondern auch das, wovon er überzeugt ist, selbst macht. Zum Beispiel als Ökobauer, der sein Landgut Highgrove schon in den 80ern auf Öko umgestellt hat.
Ich habe den Verdacht, Sie haben die Preisträgerbegründung gelesen, denn das ist genau der Grund. Wir haben tatsächlich damals sein Treiben erstens schon länger verfolgt gehabt. Und zweitens dann genau hingeschaut, 2008, 2009, was er tut. Und man könnte sagen, he practiced what he preached. Denn er hat tatsächlich nicht nur gefordert, sondern versucht, Beispiele zu liefern. Und das, was Sie angesprochen haben, war sein erstes Beispiel. Nun haben die ja ziemlich viele Landgüter, diese Royals. Und ihm gehört ein besonders schönes, wie es heißt, Highgrove, Südwesten Englands. Und das hat er umgestellt auf Ökolandwirtschaft. Übrigens mit Hilfe von deutschen Ratgebern. Der damalige Präsident des Bundesamts für Naturschutz, Hardy Vogtmann, war einer seiner Berater. Übrigens war er damals bei uns in der Jury und so schloss sich ein Kreis, denn Professor Vogtmann fragte dann bei Prinz Charles an, ob er Lust hätte, unseren Preis entgegenzunehmen. Und das war insofern speziell, als es den Preis damals noch gar nicht gab. Das war nämlich die allererste Verleihung, die wir vorhatten. Und der Preis war noch niemals an jemanden vergeben oder gar akzeptiert worden von jemandem. Und er hat dann Ja gesagt.
Nun wurde Prinz Charles ja zu der Zeit auch noch teilweise verspottet. Er hat sich davon nicht beirren lassen. Teilweise ist er aber auch seinen Landsleuten mit seinem grünen Gerede, mit seinem grünen Daumen, wie man sagen könnte, vielleicht auch auf die Nerven gegangen. Hat er denn in Großbritannien etwas bewirkt? Und wenn ja, was?
Also, es war ja so der Prinz, der mit den Bäumen spricht und der mit den Pflanzen redet. Das wurde ja immer so ein bisschen als Esoterik verspottet und er wurde damit hochgenommen. Ich glaube, damit konnte er sehr gut leben und kann das auch weiterhin. Und das war so ein bisschen bösartig. Das, was ihm, wenn ich das richtig einschätzen kann, gelungen ist, er hat überall Beispiele gesetzt. Er hat gezeigt, wenn man ein Landgut auf Öko umrüstet, macht es das nicht unrentabel, sondern ganz im Gegenteil womöglich. Denn er hat ja dann im Anschluss daran auch seine Biolandgüter merkantilisiert, indem er zum Beispiel eine Lebensmittelfirma gegründet hat, diese Dutchy Originals heißen die, glaube ich. Die haben dann Haferkekse gemacht und mittlerweile ein Riesensortiment, was man kaufen kann. Er hat also gezeigt, dass das gehen kann, dass man eben Geld verdient mit Nachhaltigkeit. Und das ist was Gutes. Das ist ja ein Beispiel, dass das gelingen kann. Und ich bin ganz sicher, das haben die Briten auch gesehen.
Die Queen musste sich bislang Kraft Amtes gewissermaßen zurückhalten. Charles dagegen hat sich als Thronfolger oft eingemischt. Er hat auch provoziert, etwa mit Aussagen zur konventionellen Landwirtschaft. Harsche Kritik an der Gentechnik ist mir beispielsweise noch in Erinnerung. Das wird es ja so jetzt nicht mehr geben, oder vielleicht doch?
Das ist ja eine interessante Gratwanderung. Ich stelle mir das so vor wie mit den Bundespräsidenten. Die haben ja eine protokollarische Aufgabe und werden aber dennoch geschätzt für ihre Meinung. Und das ist eine Gratwanderung zwischen, in Deutschland sagt man immer, Tagespolitik darf er nicht. Und auf der anderen Seite, er soll sich eben einmischen, wenn es darum geht, eben Stellung zu beziehen zu den wichtigen gesellschaftlichen Themen. Ich kann mir vorstellen, dass ein König Charles sowas so ähnlich macht. Dass er sich auf der einen Seite an das Protokoll hält, und nicht seinem Premierminister reinfunkt oder seiner Premierministerin und dass er auf der anderen Seite ganz klar seine Meinung sagt. Und das erwarte ich auch.
Da möchte ich gerne nochmal nachhaken. Wenn Charles jetzt anders auftreten muss als König im Vergleich zu seiner bisherigen Rolle als Thronfolger, wie kann er denn vielleicht weniger plakativ als bisher, aber vielleicht eher subtil Zeichen setzen? Er kann ja seine bekannten Überzeugungen, zum Beispiel zum Ökolandbau oder zur Nachhaltigkeit, er kann die ja nicht verhehlen, er kann sie auch nicht gewissermaßen in irgendeine Kammer einschließen und den Schlüssel abziehen.
Ich denke, er würde unglaubwürdig, wenn er abweichen würde von seiner bisherigen Haltung. Deswegen wird er es vermutlich so, ich weiß das nicht, aber es vermutlich so machen, dass er auch hier und da mal augenzwinkern sagt, ihr wisst ja, was ich davon halte. Das habe ich oft genug gesagt. Das unterstreiche ich hiermit, auch in meiner neuen Funktion. Wenn ich das Protokoll richtig verstehe, dann darf er nicht so deutlich und klar in die Tagespolitik reinpfuschen. Aber eine Haltung, eine Meinung und einen Standpunkt zu äußern, das muss ein König doch dürfen.
Nun haben Sie gerade den Vergleich mit Bundespräsident Steinmeier gezogen. Der Bundespräsident hierzulande ist ja sozusagen dafür bekannt, nicht nur Herr Steinmeier, auch alle seine Vorgänger, dass er durch die Kraft seiner Reden wirken kann und Einfluss nehmen kann. So etwas geht in England, in Großbritannien, was die Queen betrifft oder den König betrifft, jetzt so ja nicht. Deshalb die Frage, welche Möglichkeiten hat denn König Charles III. Auf das Regierungshandeln einzuwirken? Bleibt ihm da letztlich nur das Gespräch hinter verschlossener Tür, wenn einmal pro Woche die Premierministerin zum Tee vorbeikommt?
Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine wichtige Einflussmöglichkeit ist auf der einen Seite. Andererseits ist ja Prinz Charles hochoperativ. Er hat ja den Vorsitz in einer wirklich Vielzahl von Charities, von Verbänden, von Organisationen und von Einrichtungen, die genau in seine Richtung arbeiten. Wir haben das damals recherchiert. Das sind Hunderte, die er wahrscheinlich nicht persönlich besucht und nicht persönlich bearbeitet, sondern über solche Dachstiftungen wie Prince's Trust und andere arbeitet er mit denen. Ich denke, dass hier eine ganz handfeste Möglichkeit ist, Einfluss zu nehmen, jenseits der Rede. Also das ist ja hands-on, wenn man so will. Und da wird er eine Möglichkeit haben. Außerdem gibt es ja diese vielen Gelegenheiten, wo es keine richtigen Reden gibt, aber kurze Statements bei Enthüllungen, bei Eröffnungen und bei solchen öffentlichen Terminen. Und überall kann man seine Meinung sagen.
Das heißt, überspitzt formuliert, ein König Charles wird vielleicht nicht zur Eröffnung einer neuen Öl- oder Gasplattform, die in der Nordsee ihren Betrieb aufnähme, reisen, um die zu eröffnen, aber vielleicht den größten Solarpark Englands oder den zweitgrößten Windpark, der in der Irischen See entsteht?
Da sind ja ganz spannende Diskussionen zu erwarten, wenn Anfragen an den König kommen, was er eröffnen möchte, ob er durch ein Nein sagen, also sozusagen ein Divestment seiner Präsenz, ob er damit schafft, Zeichen zu setzen. Das ist ganz spannend, das sollten wir beobachten. Das kann ich nicht voraussagen. Aber zuzutrauen wäre ihm das. Denn die Reden, die er gehalten hat, die waren ja immer so ein bisschen länglich und er hat ja immer selber einen Witz draus gemacht, wenn er mit seinen Reden begann, dass die Leute sich jetzt bequem machen sollten. Das dauert jetzt ein bisschen länger, hat er bei uns auch gemacht. Hat gesagt, meine arme Frau, die muss wieder eine von meinen vielen langen Reden anhören. Sowas macht er übrigens auf Deutsch immer. Er hat auf Deutsch angefangen mit seinen Reden und das scheint auch so ein Stilmittel zu sein in fremden Ländern, dass er da die Sprache der Gastgeber verwendet. Und wenn er redet, dann wird er auf den Punkt kommen.
Stefan Schulze-Hausmann von der Stiftung Deutscher Nationalpreis über den grünen König Charles III.